und Welt. Der Bregenzer Wald Podcast.
Es geht hier um diese bedeutende Tochter Schwarzenbergs, die aber in der ganzen Welt zu Hause war und in Rom, in London, überall sehr, sehr bekannt war.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wald und Welt, dem Bregenzer Wald Podcast. Wald und Welt, das trifft auf die Frau zu, die heute im Mittelpunkt steht. Eine Künstlerin, ein Superstar, eine Wahlbregenzer Wälderin. Sie kannte zwar nicht Gott und die Welt, aber immerhin hat sie den Papst getroffen, kannte viele Adelige, wurde von KünstlerInnen gefeiert, wird im Roman in 80 Tagen um die Welt ebenso erwähnt wie in Goethes Italienreise. Denn Johann Wolfgang von Goethe war einer ihrer engen Freunde. Ein anderer Freund, der Schriftsteller Johann Gottfried Herder, bezeichnete sie als die vielleicht kultivierteste Frau Europas. Die Rede ist von Angelika Kaufmann. Genauer, wie es in ihrem Taufbrief von 1741 in lateinischer Schreibweise steht, Anna Maria Angelika Katharina Kaufmann. Ihr Vater stammte aus Schwarzenberg im Bregenzer Wald und in ihrem Testament schreibt sie über sich, sie sei Schwarzenbergerin. Und eben dort, in Schwarzenberg in Vorarlberg, ist das Angelika Kaufmann Museum. Dort gibt es auch den Förderverein Freunde des Angelika Kaufmann Museum Schwarzenberg und die Obfrau ist Sabine Haag, ehemalige Direktorin des Kunsthistorischen Museums in Wien. Die Ausstellungen im Angelika Kaufmann Museum kuratiert seit 2018 Thomas Hirtenfelder, der übrigens in Eck im Bregenzer Wald aufgewachsen ist. Das Gespräch mit den beiden über Angelika Kaufmann führt Zita Bereuter.
Sabine Haag, Thomas Hirtenfelder, ich freue mich sehr, dass ihr jetzt da seid und dass wir uns jetzt über Angelika Kaufmann unterhalten können. Servus erstmal.
Hallo.
Vielleicht sollten wir, wie in einem der Ausstellungskataloge, mit der Beerdigung für Angelika Kaufmann anfangen, weil Angelika Kaufmann ist 1807 im Alter von 66 Jahren in Rom gestorben. Sie war reich und berühmt. Es hat ein riesiges Begräbnis, ein Ehrenbegräbnis gegeben. Sie war ein Star, ein Celebrity. Wie muss man sich denn diese Beerdigung vorstellen?
Ja, das war auf jeden Fall eine ganz prunkvolle Veranstaltung, muss das gewesen sein von den Berichten her. Man sagt, es ist ein so großes Begräbnis, wie es seit dem Tod des berühmten Malers Raphael nicht mehr gegeben hat in Rom. Also Dutzende Würdenträger sind hermarschiert hinter dem Sarg. Der Sarg wurde von den Leitern der Akademien getragen. Also ganz, ganz prunkvoll und ganz barocke, prunkvolle Veranstaltung, muss man sich da vorstellen.
Und auch, glaube ich, im Prozedere sehr angelehnt an das Begräbnis von Raphael. Sehr oft wurde eben Angelika Kaufmann gemeinsam mit dem größten aller Maler genannt. Und die Angelika Kaufmann war einfach zu ihrer Zeit schon eine wirkliche Größe, nicht nur in Rom, aber dort ganz besonders. Und dementsprechend war natürlich auch das Begräbnis etwas ganz, ganz Besonderes.
Also heutzutage wäre es fix im Fernsehen übertragen?
Absolut.
Ganz bestimmt.
In Social Media übertragen.
Genau. Livestream.
Also Ihre Büste, weil ihr jetzt Raphael erwähnt habt, Ihre Büste ist dann ja ein Jahr nach Ihrem Tod auch im Pantheon aufgestellt worden, und zwar direkt neben Raphael. Das ist natürlich auch, nehme ich an, eine große Auszeichnung.
Ja, also was Höheres könnte sich eine Künstlerin gar nicht wünschen. Diese Nähe, auch im Tod zum größten aller Künstler, das war etwas ganz Besonderes, genauso wie ja auch ihr selbst Porträt Kleines in Florenz direkt neben dem von Michelangelo war. Also das nur um zu erwähnen, dass sie wirklich mit in einem Atemzug mit den größten aller Künstler genannt wurde.
Vielleicht können wir kurz, damit wir das besser einordnen können, so ein bisschen über die Geisteswelt reden. Die Kunst im 18. Jahrhundert. Was waren denn da so die Themen?
Ja, ganz wichtig war auf jeden Fall die Wiederentdeckung der Antike. Mhm. Angelika Kaufmann war ja dadurch, dass sie auch einen Großteil ihres Lebens in Italien, in Rom verbracht hat, auch ganz nah dran an dieser Wiederentdeckung. Man muss sich vorstellen, es wurden ja damals die großen Ausgrabungen erst gemacht. Pompeji, Herkulaneum, die Antike ist wirklich, könnte man sich so vorstellen, vor den Augen der Menschen wieder erstanden. Und das gab einen wahnsinnigen Impuls auch für die Kunst und führt dann eben von der Kunst des Barock, vom Rokoko hin zum Klassizismus, wie man diese Kunstrichtung dann nannte, in der Zeit von Angelika Kaufmann.
Ja, und wenn man sich die Geisteswelt vorstellt, es war die Zeit der Aufklärung, der dann die Empfindsamkeit gefühlt ist, und genau zwischen diesen beiden Spannungsbögen sozusagen hat Angelika Kaufmann gelebt, gearbeitet, und dementsprechend waren ihre Auftraggeber, aber auch ihre Freundschaften, ihre wichtigen Freundschaften, ihr gesellschaftliches Leben hat sich genau zwischen diesen beiden Polen abgespielt, Empfindsamkeit, das Thema der Freundschaft, der freundschaftlichen Verbundenheit, der Gefühlswelt, aber auch die Religiosität, also alles das waren Themen, die mit denen Angelika Kaufmann buchstäblich gelebt hat.
Genau, und sie stand auch wirklich also mit den bedeutendsten Persönlichkeiten ihrer Zeit aus Wissenschaft, Kultur, Literatur, Politik kann man auch sagen, aber auch Religion,
Gesellschaft, die Königshäuser, also sie war wirklich schon ein bisschen auch im Zentrum der Welt, eine Frau von Welt.
Gab es damals eigentlich viele Frauen, die KünstlerInnen waren?
Nein, es gab nicht sehr viele, vor allem nicht sehr viele Frauen, die namentlich bekannt waren. Angelika Kaufmann hat, wie die meisten Frauen, keine akademische Ausbildung erhalten, sondern wurde durch den Vater, also in der Familie sozusagen, ausgebildet, so wie wir das von anderen Frauen auch kennen, so von Hispa Anguissola, Artemisia Gentileschi und so weiter. Also die Namen von Künstlerinnen, die wir heute noch kennen, hatten eben nicht die Chance, die Möglichkeit, sich wirklich wie Männer akademisch ausbilden zu lassen. Aber sie war eine der wenigen bekannten weiblichen Künstlerinnen. Und das hat sicherlich auch damit zu tun, dass sie gut in diese Gesellschaft eingeführt wurde, aber alles dafür getan hat, in dieser Gesellschaft auch bestehen zu können. Mit mehr als nur Talent, Goethe hatte ja nur Talent, nicht Genie sozusagen, bezeugt, sondern sie hat auch wirklich hart gearbeitet. Und sie hat, das weiß man auch aus vielen Quellen, sie hat wirklich immer versucht, sich zu verbessern, dazu zu lernen, sich an den Größten zu schulen.
Du hast jetzt gerade den Vater erwähnt, Johann Josef Kaufmann, ein Maler aus Schwarzenberg eben. Ihre Mutter Cleophea Lutz, eine Tochter einer Hebamme, verarmter Adel aus Chur. Und in Chur ist sie auch auf die Welt gekommen, wie sie später gesagt hat, dass das mehr ein Zufall ist, klären wir das jetzt gleich. Sie hat für sich gesagt, Chur war ein Zufall, sie ist Schwarzenbergerin im Testament. Was ist jetzt wahr?
Ja, das ist eine spannende Geschichte. Also wir haben das auch einmal in einer Ausstellung, die eine von uns hieß, ein bisschen uns angeschaut näher, weil es ja interessant ist, dass Angelika Kaufmann zum Beispiel in Büchern vorkommt, deutsche Malerei. Sie kommt aber auch in Büchern vor als Schweizer Malerin. Sie ist genauso eine italienische Malerin, weil sie sehr lange in Rom gelebt hat, und in England ist sie auch aus der englischen Kunstgeschichte, allein schon als Gründungsmitglied der Royal Academy of Arts in London, nicht wegzudenken. Also sie wurde immer wieder auch aus verschiedenen Ländern vereinnahmt. Interessanterweise von Österreich gar nicht. Also das ist eigentlich spannend. Nur sie selbst sah sich eben eigentlich schon immer eindeutig als Schwarzenbergerin.
Vorarlberg hat natürlich zu der Zeit auch zu Bayern und zu Deutschland gehört.
Genau, oder? Also sehr interessant ist auch, dass genau sozusagen in dem Jahr ihres Todes sozusagen die ersten Berichte schreiben, die deutsche Malerin Angelika Kaufmann sei verstorben, weil eben zu diesem Zeitpunkt damals Vorarlberg zu Bayern gehörte zum Beispiel. Also das hier sieht man so, wie solche Dinge dann entstehen. Aber tatsächlich ist es rein jetzt von der Abstammung her, vom damaligen Recht her sehr eindeutig, dass wenn man so etwas, ein Konzept wie die Staatsbürgerschaft es heute gibt, dann wäre sie eindeutig Österreicherin gewesen oder Vorarlbergerin, weil das vom Vater her abgeleitet wurde.
Sie hat ja als Wunderkind gegolten. Der Begriff ist immer sehr schwierig. Was heißt das denn?
Naja, Wunderkind, das kennen wir vom fast zeitgleich lebenden Mozart, der ja auch als Wunderkind bezeichnet wurde. Das heißt einfach, die Möglichkeit, sich künstlerisch äußern zu dürfen vor einem großen Publikum in ganz, ganz jungen Jahren, bevor man überhaupt eine solide Ausbildung, eine künstlerische Ausbildung sich aneignen konnte. Die Angelika Kaufmann, wir wissen das, und es gibt ja auch dieses berühmte Selbstporträt von ihr als 12-Jähriger, wo sie sich als Sängerin Sängerin porträtiert. Sie muss wirklich eine gute, sehr gute Sängerin gewesen sein, eben aber ein Kind und dann eine junge Frau mit Mehrfachbegabung, mit mehreren Talenten. Und sie hat sich dann, wie wir wissen, ja für die Malerei entschieden. Aber dieses Wunderkind-Dasein, das ist natürlich mit Sonne und Schatten auch zu verbinden. Denn das heißt natürlich, dass sie in höchster Gesellschaft bestehen musste, auftreten musste, wenig Privatleben hatte, so wie wir das heute uns wünschen und für unsere Kinder uns wünschen. Sie war einfach sozusagen in ganz, ganz jungen, in kindlichen Jahren sozusagen in der Kunstwelt hat sie sich präsentieren dürfen und musste natürlich auch bestehen. Sie musste wirklich tagtäglich, wenn sie aufgetreten ist, wenn sie den hochrangigen gesellschaftlichen Persönlichkeiten vorgestellt wurde, angepriesen wurde, musste sie einfach liefern. Und das klingt auf der einen Seite toll, ist aber natürlich, wenn man sich das vorstellt, für ein 12-jähriges Mädchen und dann auch für die junge Malerin, auch wie sie in Schwarzenberg war mit 16, das war schon etwas, was auch eine große Herausforderung war. Und man musste sie, das Wunderkind musste bestehen.
Wenn du sagst, sie musste liefern, da war sie aber noch mehr auch als Musikerin unterwegs, als Sängerin.
Ganz am Anfang war sie hauptsächlich eben als Sängerin, wurde sie präsentiert und so hat sie sich wahrscheinlich auch gesehen. Wie gesagt, in diesem ganz ersten, frühesten Selbstporträt gibt sie sich eben auch als Sängerin wieder. Aber natürlich hat sie gespürt und als Tochter eines Malers, die Mutter hat zwar auch Gesang gelehrt, aber als Tochter eines Malers, wo sie auch ganz besonders befördert und gefördert worden ist, war ganz klar, dass sie dann diesem Talent eher nachgeben würde. Und der spätere Lebensweg hat sie dann auch gezeigt.
Jetzt hast du schon erwähnt, sie war dann mit 16 in Schwarzenberg. Die Mutter ist sehr früh gestorben und sie ist dann als 16-Jährige mit dem Vater nach Schwarzenberg gekommen. Warum? Was haben Sie dort gemacht?
In dieser Zeit, als sie nach Schwarzenberg kam, das war der Auftrag an den Vater eigentlich, weil die Kirche, da gab es einen großen Dorfbrand in Schwarzenberg. Die Kirche war abgebrannt und musste neu errichtet werden. Und mit der künstlerischen Ausstattung wurde eben der Vater betraut, der aber seine Tochter schon mit hatte, eben als Gehilfin, als Lehrling, könnte man sagen. Und hat ihr dann die Arbeit überlassen, die Apostelfresken in der Kirche zu malen. Und Kaufmann hat ihr nach Vorlagen gearbeitet, also nach Kupferstichen, noch keine eigene Erfindung sozusagen, keine eigene Bilderfindung gemacht, aber sozusagen technisch schon so versiert gewesen, dass sie auch, und auch selbstbewusst, was ganz spannend ist, dass sie dann eine dieser Fresken auch tatsächlich schon signiert hat als ihr Werk.
Also bei einer dieser Fresken kann man das sehen, dass das Klein Kaufmann dort steht.
Genau, also es ist wahrscheinlich sehr schwierig, wenn man so heute in der Kirche steht, das zu erkennen von unten. Aber ja, das ist so, ja genau.
Selbstbewusst ist ein gutes Stichwort, weil sie ist dann weitergereist nach Italien, auch wieder mit ihrem Vater. Und da ist es ja wahnsinnig schnell gegangen mit ihrem Erfolg. Also Ehrenmitglied bei verschiedenen Kunstakademien, schon mit 21 in Bologna, in Florenz, in Venedig und auch immer als eine der ersten Frauen. Warum war das wichtig oder auch außergewöhnlich?
Ordentliches Mitglied konnte sie ja als Frau zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht werden. Das sollte ja dann erst später erfolgen. Aber es war ein Zeichen der Anerkennung, der Würdigung, der Wertschätzung. Und insofern war das natürlich für sie als junge Künstlerin auch ganz besonders wichtig.
Man konnte auch nicht als Frau Mitglied werden, weil man beim Aktzeichnen ja nackte Männer gezeichnet hätte. Ist das da auch mit ein Grund?
Genau, also den Frauen war zu diesem Zeitpunkt die Ausbildung, die akademische Ausbildung noch verwehrt, weil Teil der akademischen Ausbildung das Aktzeichnen war. Man fragt sich natürlich, wie hat sie es dann trotzdem geschafft? Denn sie hat ja, wenn man die Bilder anschaut, von ihr sehr genau die Anatomie gut wiedergegeben. Sie hat eben nach Kopien gelernt, studiert. Sie hat nach Grafik studiert und gelernt, so wie das andere Frauen zur damaligen Zeit auch mussten. Und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, die Rolle der Grafik für die Ausbildung der Künstler zu sehen, für die Verbreitung von Kunst. Denn die Grafik war ja gerade auch für Angelika Kaufmann auch ein ganz, ganz wichtiges Medium. Nicht nur die Ölmalerei, sondern auch die Grafik.
Was muss man sich jetzt unter der Grafik vorstellen?
Ja, also es ist ja in dieser Zeit auch, also eigentlich schon seit der Renaissance, also wurde die Kunst sozusagen auch in Form von Druckgrafik so vervielfältigt, reproduziert und dadurch auch weiter verbreitet. Das war auch, wie gesagt, wie jetzt schon erwähnt, waren wichtige Lehrmaterialien auch. Auch bei von Angelika Kaufmann ist bekannt, dass sie im Laufe des Lebens eine Sammlung von mehreren 10.000 Kupferstichen zusammengetragen hat, die als Vorlagen dienten. Und man kann auch bei sehr vielen Gemälden tatsächlich noch herausfinden, woher sie bestimmte Ideen genommen hat oder bestimmte Kompositionen, bestimmte Figurenanordnungen, die dann tatsächlich auch von historischen Vorlagen stammen. Und auch ihr eigenes Werk, also wurde dann speziell in England, wo es der Druckgrafikmarkt im 18. Jahrhundert einen regelrechten Boom erlebte, und es wahnsinnig beliebt wurde, Druckgrafik zu sammeln oder sich die auch als die Wohnung damit, die Häuser damit auszustatten, als Interior Design, könnte man auch sagen. Und da waren ihre Werke auch extrem beliebt und es war ein richtiger Modetrend eigentlich, Druckgrafik nach Werken von Angelika Kaufmann zu kaufen, zu besitzen.
Und auch dekorative Künste, also die ganze Porzellanproduktion, wo dann Motive nach Angelika Kaufmann auf die Porzellane, auf die dekorativen Künste angewandt wurde und damit ihr Werk auch noch einmal popularisiert wurde. Also das muss man sich so vorstellen, das ist wirklich ganz unglaublich, dass sie nicht nur durch ihre Originalkunstwerke ihren Ruhm sich erschaffen hat, sondern durch die Wiederverwendung, Weiterverwendung ihrer Kompositionen, ihrer Kunst. Also das war noch einmal eine Steigerung sozusagen ihrer Anerkennung und damit natürlich auch der Festigung ihrer künstlerischen Bedeutung.
Definitiv. Also es ist auch wirklich so, ich finde das immer so spannend, also diese Parallelen auch vom 18. Jahrhundert zur heutigen Zeit. Also kann man durchaus vergleichen, so wie den heutigen Merchandising mit den Museumsshops, die auch heute so wahnsinnig wichtig sind. Es gab damals noch kein so ein Copyright-Gesetz wie
das
heute.
Das wollte ich gerade fragen.
Sie hat jetzt nicht wirklich daran mitverdient, aber sie hat zumindest davon profitiert, dass über diese Dinge auch ihr Name einfach immer noch bekannter wurde und sie dadurch eigentlich dann auch immer noch höhere Preise verlangen konnte, weil sie einfach diesen Celebrity-Status hatte.
Absolut. Dadurch. Ihre Kunst war, glaube ich, immer schon sehr teuer. Da gibt es ja diese Preislisten, wo es dann auch geheißen hat, sie ist eigentlich schon sehr teuer, aber das zeugt eben auch von ihrem Selbstbewusstsein, dass sie auf der einen Seite hart gearbeitet hat, viel gearbeitet hat, aber sich auch bewusst war, dass sie über den Preis sozusagen ihren künstlerischen Wert auch noch manifestieren und untermauern kann.
Genau, also das finde ich auch wahnsinnig spannend, gerade jetzt eben, wenn man jetzt darüber redet, wie eine Frau diese Karriere machen kann, dass das halt auch damals schon so ein wichtiger Punkt war, auch selber so dieses Selbstbewusstsein dann auch zu haben. Und sich das eben auch zu trauen, dass sie sich sozusagen, wo sie in England angekommen ist, sich am teuersten, bedeutendsten Porträtmaler, nämlich Joshua Reynolds, quasi orientiert hat, auch an den Preisen.
Sehr gut. Aber ich bleibe jetzt bei deiner Bezeichnung von ihrem Merch. Hat sie nicht viel verdient? Also hat sie da das Original verkaufen können oder hat da einfach wer da einen Kupferstich machen hat wollen, hat das gestochen.
Das ist total spannend, weil es gibt sogar den Fall, sie hat also weiterhin auch von, wo sie dann später wieder in Italien gelebt hat, weiterhin sozusagen für den englischen Druckgrafikmarkt gearbeitet. Und das hat dann so eine Dynamik entwickelt, dass dann die Verleger Gemälde bei ihr beauftragt haben, extra, um diese dann in Drucken zu verbreiten. Und ist sogar ein Fall bekannt von einem Gemälde, wo man genau weiß, wo dann nachher so dieser Verleger zugesperrt hat, wurden die Druckplatten verkauft. Und die Druckplatte von einem Gemälde erzielte einen höheren Preis, einen wesentlich höheren Preis, als das Gemälde selbst.
Ich verstehe. Kommen wir zurück nach Rom, wo sie mit ihrem Vater, also sie kommt jetzt jung von Schwarzenberg über Italien nach Rom. Und es war immer ihr Vater dabei. Die hat ja sehr enges Verhältnis zu ihrem Vater gehabt. Die beiden haben auch zusammengearbeitet. War das jetzt damals so üblich oder eher außergewöhnlich?
Ja, es war, man muss sich vorstellen, für eine doch noch junge Frau, die unterwegs war, war das ganz wichtig, in männlicher Begleitung zu sein. Noch dazu der Vater, der ja wirklich ihr Ausbildner war, ihr künstlerischer Spiritus Rector und der ihr auch die Welt, so könnte man das durchaus sagen, auch eröffnet hat. abliefern musste sie selber, aber er hat immer geschaut, dass sie sozusagen das Richtige gemacht hat, dass sie das Dekorum befolgt hat und so weiter und so weiter. Das war wahnsinnig wichtig für sie. Und auf der anderen Seite muss man das auch so sehen, dass der Vater in ihr, in dem Talent der Tochter, in dem Geschäftssinn der Tochter, im Erfolg der Tochter auch natürlich so etwas wie eine Lebensversicherung gesehen hat, wenn, solange die Tochter erfolgreich war, mit ihm im Doppelpack sozusagen als Künstlermanager, unter Anführungszeichen würde man heute wahrscheinlich sagen, war eigentlich ganz klar, dass sie beide gut durchkommen würden auf allerhöchstem Niveau. Und für sie war es einfach aus gesellschaftlichen Gründen wichtig, einen Mann an ihrer Seite zu haben, solange sie nicht selbst verheiratet war.
Also haben beide profitiert davon?
Ganz sicher.
Mhm. Ganz sicher. Es ist auch interessant, dass zum Beispiel der Vater in den ersten Jahren in London auch noch mit ihr ausgestellt hat, in den Ausstellungen der Royal Academy of Arts, hat auch eher Bilder gezeigt, das kann man in den Katalogen, heute natürlich wahnsinnig toll, alles digitalisiert, kann man das alles nachlesen.
Mhm. Es war ja im 18. Jahrhundert, war diese große Zeit der sogenannten Grand Tour, also Leute mit viel Geld, Adel oder das reiche Bürgertum, sind durch Europa gereist, also eine Art Bildungsreisen, vor allem in England war das sehr wichtig, meist auch so eine Art Abschluss von der Ausbildung, eigentlich eine bessere Matura-Reise, aber mit mehr Niveau, muss man vielleicht so sagen. Und man war in Italien, vor allem in Venedig, in Florenz, in Rom und in Neapel und hat sich die antike Landschaft oder die antiken Baudenkmäler, die Landschaften angeschaut. Und weil es eben keine Fotos gab, waren Porträts sehr wichtig. Und Angelika Kaufmann gilt, stimmt das, als die wichtigste Porträtmalerin in dieser Zeit, gerade für die Leute, die die Grand Tour gemacht haben.
Also auf jeden Fall war das für sie auch wahnsinnig wichtig für ihre Karriere. Aber was man vielleicht auch noch dazu sagen muss, ist, natürlich sind nicht alle diese Grand Touristen mit dieser Ernsthaftigkeit natürlich verreist. Man muss sich das schon auch wirklich als Vergnügungsreise im modernen Sinne vorstellen.
Also doch Matura-Reise.
Vielleicht schon eher Matura-Reise. Kann man auch sehr schön bei Goethe in der italienischen Reise teilweise dann auch nachlesen, wie man sich dann lustig macht über diese reichen Adeligen. Aus Wien gab es da zum Beispiel den Graf Fries, den sie auch porträtiert hat, kann man übrigens im Wien-Museum bewundern, das Porträt. Und die hatten halt Geld, aber nicht unbedingt Geschmack, wurden auch über den Tisch gezogen von Kunsthändlern, denen wurde natürlich Antiken verkauft, gefälschte und so weiter und so fort. Also so, wie man sich das heute auch von den Neureichen oder so ihnen nachsagt. Aber auf jeden Fall waren das wahnsinnig wichtige Kunden für sie. Wie du schon gesagt hast, das muss man sich schon auch so vorstellen, das waren sozusagen auch Souvenirs von der Reise. Man hat einerseits zum Beispiel auch, das hat Angelika Kaufmann auch gemacht, Kopien von Künstlern sich malen lassen. Es waren ja schon damals auch die berühmtesten Gemälde nicht zum Kauf, auch wenn sie das gerne getan hätten, die Reichen, dass sie sich einen Raphael kaufen, einen Leonardo kaufen, einen Da Vinci kaufen. Aber da ließ man sich zum Beispiel berühmte Werke, die aus Italien bekannt waren, kopieren zum Beispiel. Aber eben ganz wichtig auch natürlich das eigene Porträt malen zu lassen, so wie man sich heute eben selbst porträtiert, Selfies macht, wie auch immer, genau.
Aber dann müssen die entweder sehr lange unterwegs gewesen sein oder sehr lange dort vor Ort oder die PorträtmalerInnen waren sehr schnell.
Ja, nicht unbedingt, weil tatsächlich war das eigentlich auch ein sehr ökonomischer Prozess. Kaufmann war auch bekannt genau für das, dass sie die ersten wichtigen Schritte, nämlich das Gesicht zu malen, meist wurde auch tatsächlich dann in der Porträtsitzung nur das Gesicht gemalt. Der Rest, den konnte sie dann später vervollständigen, auch nach gewissen Vorlagen. Und da hat sie sich auch immer wieder den gleichen Vorlagen bedient. Das kann man auch immer wieder sehr schön sehen in unseren Ausstellungen im Museum, wenn man dann mehrere Porträts hat und die Personen dann eine sehr ähnliche Sitzhaltung haben oder eine fast identische Sitzhaltung. Auch bei der Kleidung, die dann sehr die gleiche Kleidung praktisch tragen wie in einem anderen Gemälde. Also es war ein sehr ökonomischer Prozess, das hat gar nicht so lange gedauert, da waren gar nicht so viele Sitzungen notwendig. Die Leute konnten dann auch weiterreisen, sie hat das Gemälde dann mehr oder weniger schnell vervollständigt. Da gibt es auch interessanten Briefverkehr, wo sich auch durchaus mal vielleicht beschwert wurde, wo denn das Bild bleibt. Umgekehrt aber auch oft zum Beispiel das Bild nicht rechtzeitig bezahlt wurde.
Mhm. Ja, aber sie hat insgesamt einen sehr ökonomischen Sinn gehabt bei allem. Es war ja bewusst, sie muss gut wohnen, sie muss in einer guten Gegend wohnen. Eine groß genuge Unterkunft sozusagen zu haben, wo sie groß ihren Salon halten konnte. Aber sie war sehr teuer, das haben wir, glaube ich, schon erwähnt, dass sie da sehr selbstbewusst war. in ihrer Preisgestaltung. Und dann musste sie natürlich auch noch die vielen Zubringer sozusagen auch bezahlen. Sie hat nicht ihre Kunst ganz allein hergestellt, sondern sie hat Gehilfen gehabt, die die Leinwand grundiert haben, die sie eventuell dubliert haben. Sie hat dann natürlich auch die Rahmenmacher und so weiter gehabt. All das hat es ihr ermöglicht, dann zum Punkt zu kommen, so wie du das eben vorhin erwähnt hast, wenn dann darzustellende Person gekommen ist, dann hat sie 1-2 Sitzungen gebraucht und das war's dann auch schon wieder, weil alles andere war entweder schon sozusagen vorbereitet und konnte sie dann ganz schnell durch ihre sehr ökonomische Arbeits- und Gestaltungsweise sehr gut auf hohem Niveau tatsächlich auch fertigstellen.
Also fast eher schon wie eine kleine Firma auch.
Ja, einfach das Übliche, wie eine Werkstatt muss man sich das, wie ein wirkliches Atelier eines sesshaften Künstlers, muss man sich das vorstellen, der eben nicht allen jeden Arbeitsschritt von alleine macht, sondern nur das, worauf es wirklich drauf ankommt, nämlich auf das Konzept, die Komposition und letzten Endes dann wirklich die Ausführung der Teile, die die besondere künstlerische Qualität auch ausmachen. Und das sind immer, das war bei Rubens ja genau gleich, die Gesichter, die Hände, das sind die wirklich wichtigen auch Persönlichkeitsmerkmale. Und in allem anderen konnte man sehr schematisch eigentlich auch sein und immer wieder auf bereits vorgefertigte Module sozusagen zurückkommen.
Was sie ja auch verstanden hat, sie hat immer oder sehr viele bedeutende Menschen porträtiert. War das jetzt Zufall oder war das schon auch kalkuliert?
Das würde ich mal sagen, war definitiv auch kalkuliert. Wie gesagt, also ihre Karriere ist manchmal auch wirklich, also wirkt sehr geplant. Also auch die Schritte, wo sie dann hinzieht, nicht durch Zufall geht sie dann nach London, lernt natürlich schon die englischen Reisenden auf Grand Tour kennen, knüpft Kontakte. Eine Netzwerkerin im heutigen Sinne war sie auf jeden Fall. Und gibt es ein ganz berühmtes Beispiel, der berühmte englische Schauspieler David Garrick, der damals beliebteste Shakespeare-Darsteller in London, war auch auf Grand Tour, lässt sich von ihr in Italien porträtieren. Und Kaufmann war sehr schlau. In England entstehen ja zu dieser Zeit die öffentlichen Ausstellungen, also auch etwas, was wir heute kennen, was aber noch gar nicht so alt ist, was erst im 18. Jahrhundert aufkommt. Und zu einer dieser Ausstellungen schickt sie aus Rom dieses Porträt des berühmten David Garrick. Und so sozusagen macht sie sich die Berühmtheit von der dargestellten Person zunutze. Und sozusagen ihr Name sozusagen wird dann mit bekannt über die Person, die dargestellt ist. Also sie profitiert sozusagen von der Berühmtheit des Dargestellten.
Und die Leute wollen natürlich auch von der Frau gezeichnet werden, die den porträtiert hat.
Genau.
Celebrity meets Celebrity.
Ja, klar. Genau. Sie hat ja auch sehr viele Selbstporträts angefertigt. Weiß man da, wie viele ungefähr?
Ja, also das war ganz wichtig für sie immer wieder. Damit hat sie immer wieder bedeutende Punkte in ihrer Karriere auch dokumentiert, festgehalten. Es sind über 20 Selbstbildnisse von Angelika Kaufmann bekannt heute. Es gibt auch unzählige, gerade bei den Selbstbildnissen natürlich, weil das immer so ein ganz, ganz wichtiges Genre auch ist, auf dem Kunstmarkt kann man auch sagen. Gibt es natürlich auch gerade bei den Selbstbildnissen wahnsinnig viele Kopien, wahnsinnig viele Fälschungen, die im Umlauf waren und sehr viele Leute sozusagen immer wieder behauptet haben, sie besitzen ein Selbstbildnis der Künstlerin. Es wurden auch immer wieder andere Frauen, die gar nicht sie waren, als Selbstbildnisse von ihr zunächst identifiziert oder halt bewusst auch als Selbstbildnisse ausgegeben auf dem Markt, wo man heutzutage dann zum Beispiel die Dargestellten schon identifiziert hat. Aber es war für sie wirklich auch ein ganz wichtiges, ja, auch wiederum Selbstmarketing, kann man sagen. Also auch wieder eine ganz wichtige Sache in ihrem Werk.
Ja, ein Branding würde man heute sagen, der eigenen Person. Und das Spannende finde ich ja, wie unterschiedlich sie sich dargestellt hat. Eben auf der einen Seite in der Bregenzer Wäldertracht, auf der anderen Seite orientalisierend oder im türkischen Stil. Beide Welten sozusagen charakterisieren, zwischen denen sie immer wieder changiert hat. Sie hat sich, wie gesagt, als Bregenzer Wälderin gefühlt. Auf der anderen Seite war sie buchstäblich eine Frau von Welt. Sie hat ja, glaube ich, auch einmal gesagt, meine Heimat ist jede bewohnte Welt. Also um das sozusagen auch hier sagen zu können, dass beides für sie wichtig war. Und sie hat sich offensichtlich auch in beiden Welten wohlgefühlt und auch bewegen können.
hat natürlich auch gut in die Zeit gepasst, zur Zeit der Aufklärung. Dieses Naturverbundene und so, was sie mitgebracht hat, wo man sozusagen wusste auch in England, das ist diese Frau, die kommt aus diesem verwunschenen Dorf, da sozusagen irgendwo hinter den Bergen. Das war natürlich auch was gut gepasst hat zu Rousseau und den Denkern in dieser Zeit. Und sie hat mit dem auch sicher ein bisschen gespielt, auch mit diesem Image. Und sie hat sich ja schon in Jugendjahren einmal in Bregenzer Wälder Tracht gemalt, ein sehr kleines Gemälde, das dann in den Uffizien, in der berühmten Galerie der Künstlerselbstbildnisse gelandet ist, als erstes Selbstbildnis von ihr. Und finde ich auch wahnsinnig spannend, dass in dieser Galerie, in den Uffizien, die Berühmtheiten der Kunstwelt alle sozusagen vereint sind und Angelika Kaufmann dort mit einem Bild in Bregenzer Wälder Tracht vertreten ist.
Sehr schön. Jetzt haben wir schon ein paar Mal London erwähnt. Sie ist ja mit 25 Jahren dann nach London gezogen. Wie ist es eigentlich dazu gekommen?
Ja, also wie schon erwähnt, sie hat das ja selbst vorbereitet, kann man sagen, ihre Ankunft in London mit den Kontakten, die sie eben in Italien zu englischen Reisenden schon geknüpft hat. Sie hat dann eben auch schon von Italien aus eben an Ausstellungen teilgenommen in London, indem sie Bilder nach London geschickt hat. Also ihr Name eilte ihr sozusagen schon voraus. Mhm. Und sie kommt dann in London an, sie weiß genau, sie muss jetzt sozusagen hier sich positionieren auf diesem Kunstmarkt auch, mietet dann ein wahnsinnig an einer sehr glamourösen Adresse, ein schönes Haus, in dem sie sozusagen auch sozusagen Leute empfangen kann, das entsprechend ausgestattet ist, wo man sieht, sie ist Teil der Gesellschaft. Frauen und Männer von Rang sozusagen besuchen sie. Und ja, und man kann wirklich sagen, er lebt dort einen kometenhaften Aufstieg. Ja.
Und ist sie da allein hin? Da war ihr, oder war ihr Vater da auch dabei?
Also sie ist zunächst tatsächlich allein in Begleitung der Frau des englischen Botschafters nach London gereist. Sie hat dann auch in einem Brief dem Vater empfohlen, ich würde es dann auch interpretieren, auch so eine erste Emanzipation vom Vater, um mal den Staat auch selbst zu versuchen und sich da jetzt nicht reinreden zu lassen, weil sie schon eine genaue Vorstellung, glaube ich, hatte, was sie dort erreichen will. Und gibt es einen berühmten Brief, wo sie eben schreibt, ja, sie glaubt, dass der Winter jetzt für den Vater nicht ideal sein könnte, auch er schon im fortgeschrittenen Alter, die schlechte Luft in London von den Kohlen, also der berühmte Londoner Nebel, der ja eigentlich Rauch war sozusagen. Mhm. Und der Vater reist dann tatsächlich eben erst im Jahr darauf, im Frühjahr, Sommer nach London. Aber die ersten Jahre in London auch ganz stark noch immer vom Vater natürlich geprägt, der sozusagen auch ihr erster Studio-Manager, ihr erster Manager im Atelier war auf jeden Fall und auch bekannt immer ist, dass er die Tür geöffnet hat und auch geschaut hat, dass sozusagen sie ungestört arbeiten kann und sozusagen der Türsteher sozusagen war ihres Ateliers.
Du hast kometenhafter Anstieg, sagt Thomas. Das klingt auch dann gleich so ein bisschen nach Partys und nach großen Veranstaltungen. Und es gab da ja dann auch einen riesigen Skandal. Also Angelika Kaufmann wurde von vielen Männern umschwärmt, davon kann man wohl ausgehen, hatte auch Lehrmeister dort. Und dann kommt so ein schwedischer Adeliger daher, jung, gut aussehend, sehr redegewandt, wahrscheinlich auch einen guten Witz. Und der ist überall beliebt und Angelika Kaufmann heiratet den heimlich und sehr spontan, muss man fast sagen. Frederik Graf de Horn hieß der. Und wenige Wochen später kommt dann der tatsächliche Adelige daher und es stellt sich heraus, dieser Junge war ein Heiratsschwindler. Das ist ein Riesenskandal und eigentlich würde das doch für jede Frau in dieser Gesellschaft bedeuten, das war's, jetzt hast du nichts mehr zu sagen. Wie hat sie das geschafft, Angelika Kaufmann, dass sie dieses Reinfallen in den Heiratsschwindler quasi überlebt hat?
Ja, das war tatsächlich ein schwerer Schlag für sie persönlich, muss man sagen. Aber sie hat das eben dank ihres künstlerischen Ruhms, ihres harten Arbeitens, ihrer enormen gesellschaftlichen Bemühungen und natürlich auch ihrer einflussreichen Freunde, hat sie das geschafft, sozusagen diese Schmach einfach nicht sehr öffentlich werden zu lassen. Sie hat sich ja dann sehr bald auch scheiden lassen. Allerdings wurde dann erst nach dem Tod des Heiratsschwindlers. Viele Jahre später wurde die Ehe dann tatsächlich annulliert von der katholischen Kirche her. Aber sie hat das einfach durch diese wirkliche persönliche Verletzung, und es war definitiv eine Schmach auch für sie, hat sie durch harte Arbeit, durch noch mehr in der Gesellschaft eintauchen, hat sie einfach weggeschoben und konnte das wirklich wundersamerweise, man muss das sagen, sie muss eine sehr starke Persönlichkeit gewesen sein. Und sie hatte viele Verehrer, es gab wirklich viele Männer, die gerne mit ihr den Bund der Ehe eingegangen wären, die sich gerne geschmückt haben, mit ihr auch in ihrer Gesellschaft zu sein. Es ging ja auch oft darum, dass man in der Gesellschaft einer schönen Frau, einer wichtigen Persönlichkeit sein durfte, sich mit ihr austauschen durfte und so weiter und so weiter. Also sie hat dort allen ihren Fokus drauf gelegt und hat diese große persönliche Enttäuschung dadurch gut überwinden können.
Ich glaube auch nämlich, dass diese Heiratsschwindler-Episode ist schon in zweierlei Hinsicht auch spannend. Also ich glaube einerseits auch, das was du gerade gesagt hast, bin ich mir relativ sicher, dass das vielleicht auch sozusagen ein entscheidender Punkt auch war, der sie sozusagen, klingt jetzt blöd, aber sozusagen vor dem Einfluss oder vor der Ehe, einer weiteren Ehe bewahrt hat für lange Zeit, auf eine gewisse Art und Weise, was ihr natürlich auch diese Karriere überhaupt erst ermöglicht hat, weil sehr viele Karrieren anderer Künstlerinnen dieser Zeit haben dann eben geendet mit der Hochzeit, mit natürlich mit Kindern, Kinderkriegen und so wie es halt auch leider heute noch immer oft oder manchmal der Fall ist. Das hat ihr sicher ermöglicht, sozusagen sich auf das zu konzentrieren und sie hat sich wirklich dann auf ihre Karriere fokussiert. Und was jetzt die Wahrnehmung von Angelika Kaufmann betrifft, da ist das wiederum problematisch, dass eigentlich diese Heiratsschwindler-Episode dann sehr lange, auch vor allem im 19. Jahrhundert, dann nach ihrem Tod, ihre Biografie irgendwie auch immer wieder dominiert hat. Das wurde dann immer wieder, war der Stoff für Romane. Sie kam dann vor in so ganz kitschigen Art von Liebesromanen und war dann eben so wieder, also eigentlich wieder komplett zurückgedrängt in so eine klassische, klischeehafte Frauenrolle. Und das hat dann doch lange Zeit auch den Blick wieder auf ihr künstlerisches Werk, auf ihr wirklich tolles künstlerisches Werk, würde ich schon sagen, auch verstellt. Mhm.
Und überschattet.
Ja, überschattet, absolut. Definitiv. Mhm. Ja.
Aber während sie gelebt hat, hat sie das gut überstanden. Und ihr Höhepunkt in England war ja dann, dass sie Gründungsmitglied der Royal Academy war, neben Mary Moser das einzige weibliche Gründungsmitglied. Was ist denn die Royal Academy und warum ist das bedeutsam und ist es dazu gekommen?
Ja, die Royal Academy ist eben die Akademie der bildenden Künste, wo angehende Künstler ausgebildet wurden in allen Gattungen der Malerei, der Kunstausübung. Und es war ganz wichtig für Angelika Kaufmann, auch für die zweite Frau im Bunde, Mary Moser, dort Gründungsmitglied werden zu können, weil sie damit auch zugelassen war zu allem, was die akademische Ausbildung, aber auch die Ausstellungstätigkeit ermöglicht hat. Und Angelika Kaufmann ist Mitglied geworden in der Royal Academy, Gründungsmitglied geworden in der Royal Academy, weil sie auch als Historienmalerin bekannt war, ihre Meriten sich erarbeitet hat, obwohl sie das große Geld sozusagen durch die Porträtmalerei gemacht hat. Aber sie war eine der wenigen, die wirklich auch Historienbilder gemalt hat, Themen aus der griechischen, aus der römischen Geschichte und so weiter, also abseits der Porträtmalerei. Und das hat ihr den Zugang in die Royal Academy ermöglicht. Und das war für die damalige Zeit wirklich fast so etwas wie ein Befreiungsschlag, definitiv ein Ritterschlag für Angelika Kaufmann als Künstlerin.
Und dort hat sie dann Akt zeichnen dürfen?
Die Akt zeichnen durfte sie nicht, aber sie war Mitglied, das war eben mehr als eine nur Ehrenmitgliedschaft, sondern das war wirklich an sie als Person geknüpft und damit war sie sozusagen wirklich auch anerkanntes Mitglied der künstlerischen Gesellschaft.
Wenn sie jetzt in London so gut gelaufen ist, warum ist sie dann trotzdem wieder nach Rom gezogen?
Ja, also es gibt schon immer wieder sozusagen Berichte oder sie hat es auch in Briefen dann erwähnt, dass sie schon auch eine Sehnsucht hatte, eigentlich wieder nach Italien zu gehen. Das war für sie einfach so eine wichtige Zeit, auch in ihrer Jugend, in ihrer Ausbildungszeit. Dann hat sie auch noch in London eben den Antonio Zucchi, ihren dann späteren Ehemann, kennengelernt und hatte dadurch dann natürlich auch wieder einen starken Italienbezug. Er stammte aus einer berühmten Künstlerdynastie aus Venedig, war selbst auch Maler, hat mit berühmten Architekten in London zusammengearbeitet. Und ist dann über ihn natürlich auch wieder auf diese Idee gekommen, wahrscheinlich nach Italien zurückzukehren.
Und ist da dann der Vater auch mitgezogen? Also war der auch noch in London?
Also der Vater, der war dann mit ihr noch dabei auf dieser Reise mit ihrem Ehemann Antonio Zucchi, den sie kurz zuvor dann in London noch heiratet. Und zusammen reisen sie dann, man weiß, über Flandern und eben auch über Schwarzenberg. Sicher auch ein Wunsch des Vaters, er war schon älter, noch einmal Schwarzenberg zu sehen. Und das liegt natürlich auf dem Weg von London nach Italien, wenn man diesen Weg nimmt.
Wenn man die Linie so zieht.
Genau, wenn man diesen Reiseweg wählt. Es gibt ja immer verschiedene Reisen. Man hätte auch mit dem Schiff fahren können natürlich. Aber
Sie haben den Landweg genommen.
Sie haben den Landweg genommen und machen Station in Schwarzenberg im Sommer 1781, weiß man.
Ist das dokumentiert irgendwo groß?
Das weiß man auch allein schon dadurch, dass sie sich 1781 noch einmal in Bregenzer Wälder Tracht dargestellt hat. Ihr wahrscheinlich heute, vor allem in Vorarlberg natürlich, berühmtestes Selbstbildnis.
Und wo sieht man das?
Es ist tatsächlich heute in der Sammlung des Ferdinandeum in Innsbruck. Ist also nicht in Vorarlberg, obwohl so eine eigentlich Identitätsikone für Vorarlberg geworden ist heute. Das hat auch wieder einen ganz bestimmten Grund, eigentlich wieder den Grund, dass natürlich Vorarlberg und Tirol lange Zeit zusammen waren und quasi ein Bundesland waren und es auch in Vorarlberg erst sehr spät ein eigenes Museum gab. Und als sozusagen die Erben dann quasi einen Platz wollten für den Nachlass, für die Bilder von Kaufmann, so wie man heute auch, wenn es einen Nachlass gibt, adäquaten Platz sucht für diese Bilder, für die Öffentlichkeit, blieb ihnen nichts anderes übrig, als diesem Museum für Tirol und Vorarlberg sozusagen zu überlassen.
Und die Tiroler haben es dann nicht hergegeben, nachdem man in Vorarlberg auch ein Museum hatte? Ihr schüttelt den Kopf.
Zu dem ist es nicht gekommen. Nein, also dafür sind den Tirolern die Bilder, glaube ich, auch heute noch immer zu wichtig.
Ihr habt es jetzt schon ein paar Mal erwähnt, dass sie in London und dann auch in Rom an wirklich guten Adressen gelebt hat. Also in Rom war es dann so ein Palazzo bei der Spanischen Treppe. Sie wusste, wie man vornehm lebt, wie man sich gut geben muss, wie man sich präsentieren muss. Mhm. Und diese Sitzungen müssen ja auch sehr unterhaltsam gewesen sein bei ihr, stelle mal vor. Wie muss man sich das vorstellen?
Ja, also Angelika Kaufmann hat diese Sitzungen als Salons sozusagen auch verwendet. Man muss sich das so vorstellen, dass nicht nur der zu Porträtierende allein gekommen ist, dann dort die 2 Stunden oder wie lange auch immer gesessen ist und dann wieder gegangen ist, sondern das war wirklich wie eine gesellschaftliche Aktivität eigentlich zu sehen, wo unterhalten wurde, wo musiziert wurde, wo gesungen wurde, wo man über Literatur gesprochen hatte. Das Beeindruckende bei Angelika Kaufmann war auch, dass sie einen sehr weit gefächerten Freundes- und Bekanntenkreis gehabt hat, der weit über nur die Malerei hinausging, sondern ihre Bekanntschaften mit Herder, mit Goethe, mit Winckelmann und so weiter sind legendär. Das heißt, man darf auch davon ausgehen, dass dort, wo Angelika Kaufmann gelebt hat, wo sie Haus gehalten hat, dass dort tatsächlich auch ein intellektueller Wind geweht hat, ein Ort des Austausches, dort, wo man einfach auch gern dabei sein wollte. Und dazu gibt es sehr viele Quellen und dadurch kann man sich auch sehr gut vorstellen, dass das ein begehrter Ort war, wo man hingehen wollte, nicht nur um sich porträtieren zu lassen, sondern um auch an diesem sehr anregenden geistigen Klima teilhaben zu können.
Auf jeden Fall. Also das war sicher so auch sozusagen eine Destination für sich, ein Place to be, wenn man nach Rom gekommen ist auf der Grand Tour. Das Atelier von Angelika Kaufmann war ganz oben auf der Liste der Orte, die Adeligen aus fernen Ländern, aus Russland, Polen, wo auch immer die alle herkamen, unbedingt sehen wollten, wenn sie in Rom waren.
Also sie war ein Treffpunkt für die Gesellschaft, kann man das so sagen?
Ganz bestimmt.
Wirklich eine Dame von Welt, eine Dame der Gesellschaft, deren Bekanntschaft einfach wichtig war, anregend war, bereichernd war. Und wo man vielleicht auch damit rechnen konnte, von anderen wichtigen Persönlichkeiten auch gesehen zu werden, um mit denen dann auch ins Gespräch kommen zu können.
Und sie wurde einfach auch, was ich einfach wahnsinnig wichtig finde, für ihre Intellektualität geschätzt. Mhm. Weil sie sehr gebildet war. Sie konnte ja auch 4 Sprachen. Und also das war schon was Besonderes. Und sie konnte sich dann auch natürlich mit den Reisenden vom Weimarer Kreis, die ja sehr viel nach Rom gereist sind, natürlich in der Muttersprache unterhalten, was natürlich auch was Besonderes war. Das darf man auch nicht unterschätzen, dass sie natürlich gerade auch für die Deutschsprachigen, die ja zahlreich in Rom waren zu dieser Zeit, da gab es ja dann auch so die Künstler, die sich dann die Deutschrömer genannt haben. Und da war sie ein ganz, ganz wichtiger sozusagen Punkt dort, ein ganz wichtiger Ort, dieses Atelier von ihr.
Goethe schreibt ja in seiner Italienreise, dass er ein bisschen neidig ist, dass sie Englisch kann und er nicht. Was auch sehr schön ist, sie hatte eine Art Freundschaftsgalerie. Also sie hat ihre Freundinnen auch porträtiert. Und das hat sie dann auch daheim aufgehängt oder weiß man was über diese Galerie?
Ja, genau. Also sie hatte tatsächlich, das sind Bilder, die waren alle gleich gerahmt. Das ist auch heute noch spannend, jetzt, wenn wir die Ausstellungen machen, immer wieder solche Gemälde sozusagen auch schon ausgestellt haben, die man sehr leicht erkennen kann, eben an diesem einheitlichen Rahmen, in diesem Bilderrahmen, in den sie gerahmt waren, dass man weiß, dass die Teil der sogenannten Freundschaftsgalerie waren. Da hat sie berühmte Persönlichkeiten, bedeutende Menschen, die für ihr Leben wichtig waren, für ihre Karriere wichtig waren, sozusagen verewigt. Teilweise waren das vor allem auch Studien, Porträtstudien, die sie dann sozusagen selbst noch sozusagen vollendet hat für ihre Freundschaftsgalerie und behalten hat, alle in dem gleichen Format auch. Und da kann man eben sehen, mit wem sie allen in Kontakt stand, wer die Leute waren, die bei ihr aus- und eingingen. Und manchmal hat sie das auch einfach so benutzt, um sich sozusagen an berühmte, bedeutende, wichtige Aufträge zu erinnern. Und hat ihr zum Beispiel auch einfach Einzelporträts aus Familienbildnissen für sich einfach behalten. Mhm. Ein Best-of sozusagen.
Mhm. Angelika Kaufmann hat ja auch viele Frauen porträtiert und Frauen auch unterstützt und hat dadurch natürlich auch ein besonderes Netzwerk aufgebaut. Aber hat sie Frauen dann auch anders porträtiert, wie das jetzt vielleicht Männer gemacht hätten?
Ja, also sie hat sicherlich einen betont weiblichen Zugang auch gehabt, die Porträtierten in dieser Weiblichkeit wiederzugeben. Diese Frage stellt sich immer wieder sozusagen, wenn ein und dieselbe Persönlichkeit von einem Mann porträtiert wird und von einer Frau, gibt es hier Unterschiede. Das sieht man nicht nur bei der Angelika Kaufmann, sondern auch bei Porträts von Elisabeth Vigée-Lebrun und so weiter. Es ist dieser besonders sensible, sehr einfühlsame Touch, würde ich meinen, den man hier gut sehen kann, mit einem Fokus auch auf das, was so besonders feminin ist. Und ich denke, dass sich Angelika Kaufmann besonders dadurch ausgezeichnet hat, eben wirklich auch diese Einfühlsamkeit, diese Sensibilität dem Dargestellten, der Dargestellten gegenüber, besonders auch in ihrer Kunst wiederzugeben, was sie auch als Künstlerin interessant gemacht hat, was sehr oft geschätzt wurde. Was manchmal aber auch kritisch gesehen wurde. Man hat manchmal auch dann gesagt, naja, dass sie ist halt eben doch nur ein Weib von ungeheurem Talent, aber eben nicht Genie oder so. Also man hat das auch ein bisschen, je nachdem konnte man das auch ein bisschen als abwertend sozusagen sehen. Ich denke, es ist auch so eine erfolgreiche Künstlerin, die da auftaucht und wirklich Furore macht und die besten Aufträge ans Land zieht. Die wird nicht nur sozusagen von allen gern gesehen gewesen sein, sondern andere waren wahrscheinlich auch ein bisschen eifersüchtig, ein bisschen neidisch und haben dann versucht, sie eben durch weibliche Qualitäten, durch ihr Frausein ein bisschen den Ruhm sozusagen zu mindern. Auch damit musste sie umgehen und hat sich, denke ich, da auch sehr souverän sozusagen durchgesetzt, aber sie hatte wie jeder andere natürlich auch mit ein bisschen Gegenwind manchmal auch zu rechnen, mit schlechter Nachrede und so weiter und ja.
Definitiv, also und ich würde aber auch sagen, also sehr, sehr spannend ist sicher auch gewesen, eben für eine Frau, eben nicht von einem Mann, wie es üblich war, porträtiert zu werden, sondern eben auch von einer Frau gegenüber zu sitzen, sondern nicht dem männlichen Blick ausgesetzt zu sein einmal. Und umgekehrt auch spannend natürlich für Männer, sich von einer Frau malen zu lassen. Und da kommt es ja auch dann eben gerade im 19. Jahrhundert dann rückblickend auf ihr Werk auch oft eben zu diesen Attacken, kann man fast sagen, wo man dann gemeint hat, naja, aber Männer konnte sie halt dann doch nicht malen, weil da fehlt also das, diese wirken ja gar nicht so muskulös und also diese männlichen Züge, das konnte sie nicht, ihre Männer sehen alle irgendwie ein bisschen verweiblicht aus, das wurde dann ihr nachgesagt, auch in den Historiengemälden, die Helden sozusagen, viel zu verweichlichte Helden.
Also keine Muskelpakete, sondern zartere Figuren.
Auch einer ihrer intimsten, im besten Sinn des Wortes, ihrer engsten Freunde, Johann Wolfgang von Goethe, den sie auch porträtiert hat, der war eigentlich mit seinem Porträt auch nicht zufrieden, hat, glaube ich, gesagt, immer ein hübscher Bursche, aber keine Spur von mir. Also sie wollte eher hier das Sensible, diese feinfühligen Eigenschaften bei ihm in sein Porträt hineinbringen und Goethe wollte wahrscheinlich eher ein bisschen männlicher sozusagen dargestellt werden. Also das ist, glaube ich, auch ein sehr schönes Beispiel für das, was du gesagt hast, dass die Männer manchmal ein bisschen zu weich dargestellt wurden, zu sensibel, zu sehr mit der schönen Seele sozusagen von Angelika Kaufmann wiedergegeben wurde.
Was aber genau dem Zeitgeist entsprach.
Absolut.
Und was
absolut.
Sie auch so erfolgreich gemacht hat, auch gerade in England als Porträtistin von Männern, dann auch in diesem Kostüm, in dem sie die Männer immer gemalt hat, dieses Van Dyck-Kostüm, eine Anspielung auf den berühmten flämischen Porträtmaler Antonis Van Dyck, der ein bisschen mehr als 100 Jahre zuvor in England auch gewirkt hat. Und das war auch so diese elegante Kleidung mit diesen geschlitzten Seidenwesten und dem vor allem diesem weißen Spitzenkragen, den man ganz oft sehen kann in den Männerporträts von ihr. Und meistens langes, wallendes, lockiges Haar. Auch da, also sozusagen dieser feinsinnige Touch, den aber genau die Männer eigentlich haben wollten, weil das halt eben genau dem Zeitgeist damals entsprach. Wurde eh schon erwähnt, Empfindsamkeit und so weiter, genau.
So, diese Eigenschaften, die ihr jetzt erwähnt habt, das wurde ihr ja auch zugeschrieben, also dass sie eben edel, zart, kultiviert, einfühlsam, mitfühlend, fein, höflich, würdevoll, harmonisch, gütig, alles Mögliche, gleichzeitig bescheiden und tugendhaft, aber auf jeden Fall war sie doch auch sehr zielstrebig und extrem fleißig. Auch um vielleicht ehrgeizig, ist vielleicht das falsche Wort, oder ist auch Ehrgeiz dabei?
Also ich würde auf jeden Fall sagen, ich finde auch immer dann, wenn man die Angelika Kaufmann, über die wird heutzutage dann fast schon oft gesprochen, als wäre sie eine Heilige gewesen eigentlich oder so eine Erscheinung so irgendwie. Aber man darf wirklich nicht vergessen, dass das alles vor allem auch harte Arbeit war. Es ist bekannt von ihr, dass sie auch schon in ihrer Ausbildungszeit bis zur Erschöpfung in den Galerien Bilder kopiert hat, gezeichnet hat, gelernt hat und auch später wirklich also an Arbeit, an Arbeitseifer und also nicht zu übertreffen war. Und definitiv wird sie da oft, glaube ich, auch einfach ein bisschen verklärt aus heutiger Sicht.
Ja, natürlich auch. Deswegen denke ich, weil sie wirklich viel gearbeitet hat, weil ihre Bilder wirklich diese unglaubliche Eleganz, dieses Kolorit, diese künstlerische Feinheit auch zeigen, die Vielfalt in ihren Themen und so weiter und so weiter. Und natürlich, sie muss eine doch sehr hübsche Frau gewesen sein, die viel dafür auch getan hat, gut dazustehen, gut auszusehen, mit den eben, wie gesagt, in Gesellschaft zu bestehen und weil sie auch wirklich ihr ganzes Leben lang sehr hart gearbeitet hat, weil es eben für Frauen als Künstlerinnen damals noch nicht so einfach war, hat sie sich da wirklich sehr engagiert und bis kurz vor ihrem Lebensende auch wirklich viel gemalt, viel gearbeitet, hohe Preise erzielt hat. Also sie war einfach eine sehr selbstbewusste Künstlerin, Frau, die sich eben durch die privaten Umstände, die nicht immer ganz einfach waren, darüber haben wir schon gesprochen, sich nicht aus der Bahn werfen ließ. Und das hat einfach, denke ich, auch ein bisschen dem Zeitgeist entsprochen, sie so eben heldinnenhaft, fast religiös zu verklären. Aber wie es dann oft der Fall ist, es hat dann der Nachruhm manchmal auch gewechselt. Das ist auch ganz normal im Künstlerleben. Und wichtig finde ich aber, dass sie, wenn wir auf die Jetztzeit zu sprechen kommen, dass wir heute wieder wissen, welche Bedeutung sie als Künstlerin gehabt hat, wie wichtig ihre Heimat Schwarzenberg war und was auch heute noch dafür getan wird, um eben die Bedeutung von Angelika Kaufmann als Künstlerin nicht in Vergessenheit geraten zu lassen, sondern ganz im Gegenteil, sie immer noch weiterzutragen.
Wie groß ist denn Ihr Werk ungefähr oder wie umfangreich?
Ja, also man geht heute davon aus, dass es doch knapp an die 1000 Gemälde sein müssen. Es kommen natürlich immer wieder neue Entdeckungen dazu. Genau, also.
Und dazu kommen ja noch.
Genau, unzählige Druckgrafiken, wie schon erwähnt, gibt es nach ihren Werken. Es wurde auch schon alles, also genau, immer wieder katalogisiert. Aber es ist also ein wahnsinnig umfangreiches Werk. Und es ist auch deshalb der Fall, dass es noch immer kein Werkverzeichnis von Angelika Kaufmann gibt, dass es schon seit vielen Jahren im Entstehen ist, weil das einfach so umfangreich ist.
Und dann sind diese Fresken in Schwarzenberg die einzigen, oder gibt es noch woanders Fresken von ihr?
Genau, das sind tatsächlich die einzigen bekannten Fresken. Also im Grunde genommen, das sind eben die einzigen Fresken. Sie hat auch, es gibt ein paar Pastelle von ihr, aber im Großen und Ganzen sind es die Ölgemälde, sind es natürlich Zeichnungen, die natürlich auch jeder Künstler anfertigt. Und auch spannend bei ihr eben das druckgrafische Werk, wofür sie sich auch selbst interessiert hat. Also das ist ja auch ganz wichtig, es wurden nicht nur ihre Bilder sozusagen nachgestochen von den Kupferstechern, sondern sie selbst hat sich auch für die Druckgrafik als eigenes künstlerisches Ausdrucksmedium interessiert. Sie hat auf jeden Fall selbst also sich als mit der Radierung, mit der Kunst der Radierung beschäftigt und schon sehr früh auch in Italien während ihrer Ausbildung und auch tatsächlich eben eigene Werke also als Druckgrafik sozusagen konzipiert.
Sie war in Österreich schon zeitlang sehr bekannt, weil sie auf dem 100-Schilling-Schein abgebildet war. Es war ein grüner Schein, auf der einen Seite Brigenzer Wälderhaus, auf der anderen Angelika Kaufmann. Und trotzdem war sie in Österreich eigentlich kaum bekannt mit ihrer Kunst. Also wird Angelika Kaufmann in Österreich zu wenig Beachtung geschenkt oder wird sie hier auch unter ihrem Wert verkauft?
Also ich meine, es liegt sicher daran, dass sie natürlich, wie wir jetzt schon gehört haben, einen Großteil ihres Lebens nicht hier verbracht hat, auch nicht in ihrer sozusagen geistigen Heimat, dem Bregenzer Wald oder der Heimat ihres Vaters verbracht hat. Sie war nur zweimal sozusagen kurz im Bregenzer Wald. Einmal, wo sie eben die Kirche ausgestattet hat, zusammen mit ihrem Vater in ihrer Jugend und dann eben noch einmal auf dem Weg von London nach Italien, diesen Kurzbesuch. Also das liegt sicher auch daran, sie war nie in Wien. Man weiß, dass sie nie in Wien war. Sie hatte keinen mehr, es gab ein, zwei Aufträge, aber sie hatte keinen großen Bezug zu den Habsburgern, war nie Hofmalerin oder Ähnliches und hat eben als selbstständige Künstlerin, Geschäftsfrau sozusagen ihr gelebt und fand sich auch nie so richtig zugehörig eigentlich zu irgendeinem Land, einer Nation, einem Fürstenhaus, Königshaus. Sie wollte unabhängig bleiben, selbstständig, eigentlich auch was sehr Modernes.
Es wurde ihr aber angeboten, dass sie in Neapel die Malerin des Königshauses wird, oder wie nennt man das?
Ja, genau. Also sie hätte Hofmalerin werden können in Neapel. Sie war ja in engen Kontakt mit dem Hof von Neapel. Maria Carolina von Österreich war ja die Königin von Neapel und die Schwester von Marie Antoinette übrigens. Und mit ihr stand sie in engen Kontakt. Sie hat sehr viel gemacht für Neapel. Es wurde viel investiert in Kunst. Angelika Kaufmann bekam sicher der bedeutendste Auftrag wahrscheinlich ihrer Karriere für das große Familienbildnis der königlichen Familie von Neapel und Sizilien. Mhm. Auch übrigens ihr größtes Format, das heute noch in Neapel zu bewundern ist.
Wie groß ist das?
Weiß ich jetzt auch nicht.
Aber groß.
Da war eine große Familie mit allen Familienmitgliedern, genau. Auch den Verstorbenen.
Also auch den verstorbenen Kindern, ja, genau. Ja.
Also, und dort hängt das auch nach wie vor.
Genau.
Mhm. Weil ihre Gemälde hängen ja eben in verschiedenen, bei den Royals daheim zum Teil, aber auch in bekannten Kunsthäusern, in Museen, Akademien, von den Uffizien über die Royal Academy in St. Petersburg, sehr viel im Vorarlberg-Museum und auch natürlich im Angelika-Kaufmann-Museum. Sabine Haag, du bist die Obfrau des Fördervereins Freunde des Angelika-Kaufmann-Museums Schwarzenberg.
Ja.
Wann hat man dieses Museum und warum gegründet?
Das Angelika-Kaufmann-Museum wurde 2007 begründet und zwar in einem über 400 Jahre alten Brinkzer Wälderhaus, wo schon in einem Teil das Heimatmuseum untergebracht war. Und man beschloss damals eben, den größeren Teil des Hauses umzubauen, zu adaptieren für einen Kunstraum, in dem die Kunst von Angelika Kaufmann in Originalen gezeigt werden sollte, um eben auch wirklich die Bedeutung der Künstlerin eindeutig zu manifestieren, und zwar nicht nur mit einer einmaligen Ausstellung, sondern jedes Jahr finden dort Ausstellungen statt. Ganz wichtig, es ist dies, ich glaube, fast das einzige Museum, das einer weiblichen Künstlerin gewidmet ist, ausschließlich ihr gewidmet ist, und es ist auch das einzige Museum, das Originalwerke von Angelika Kaufmann besitzt und die auch immer wieder ausstellt in unterschiedlichen Kontexten, zu unterschiedlichen Themen. Und damit wird natürlich Schwarzenberg eine ganz besondere, wichtige Kunstdestination, ganz wichtig für den Tourismus, nicht nur für den Bregenzer Wald, sondern eben auch, um nach Schwarzenberg zu kommen, über die Veranstaltungen der Schubertiade hinaus. Das ist eine wunderbare Gelegenheit, wirklich Schwarzenberg auf höchstem künstlerischen Niveau zu besuchen.
Ergänzt sich natürlich auch sehr schön.
Also definitiv hätte auch Angelika Kaufmann ihre Freude gehabt, dass das Angelika Kaufmann Museum heute in Schwarzenberg existiert. Es war ja nämlich selbst gerade auch in ihren letzten Lebensjahren ein großes Anliegen, dass sie gerade in der Heimat ihres Vaters in Schwarzenberg in Erinnerung bleibt auch. Und sie hat auch selbst viel dazu beigetragen noch, indem sie nämlich 1802, wenige Jahre vor ihrem Tod, noch der Pfarrkirche von Schwarzenberg ein neues Altargemälde zum Geschenk macht und dieses aus Rom dann nach Schwarzenberg gebracht wird und das heute auch noch immer in Schwarzenberg zu bewundern ist und sozusagen in der Schwarzenberger Kirche der einzige Ort ist sozusagen das Frühwerk, nämlich in Form der Apostelfresken, die sie als junges Mädchen eben gemalt hat, auf das Spätwerk, auf dieses bedeutende Altargemälde auch von ihr trifft. Und damit quasi auch Schwarzenberg sozusagen über einen Kunstschatz verfügte schon früh, der auch tatsächlich in den frühesten Reiseberichten, die zu Schwarzenberg existieren, schon erwähnt wird. Also einer der Gründe, warum man unbedingt nach Schwarzenberg reisen muss, um eben dort dieses Werk dieser berühmten Malerin bewundern zu können. Und das war auch ein Teil ihres Nachlasses dann in Schwarzenberg lange Zeit, bis Mitte des 19. Jahrhunderts. Verwandte von ihr betrieben das Gasthaus Schäfle. Da gibt es eben Berichte auch von Reisenden, die dann sagen, ja, also dort gab es einige Originalgemälde von ihr, die den Reisenden, den Fremden auch sozusagen bereitwillig gezeigt wurden.
Das würde mich sowieso interessieren. Ihr Nachlass, sie hat ja eine unglaublich große Kunstsammlung gehabt, von Da Vinci über Tizian. Wo ist das alles hingegangen?
Das ist natürlich weit verstreut. Das wurde nach ihrem Tod verkauft, weitergegeben. Aber man muss sich vorstellen, sie hat guten Geschmack gehabt. Sie hat aber auch Zugang gehabt zu Werken der bedeutendsten Künstler. Das wohl bedeutendste Werk ist das in ihrem Testament auch genannt wird, ist ein Leonardo da Vinci, der heilige Hieronymus, ein unvollendetes Gemälde, das sich heute in den Vatikanischen Museen befindet. Also das ist schon, zeigt schon ihre Bedeutung und natürlich auch ihre finanzielle Kaufkraft, die sie hatte, so ein Gemälde kaufen zu können. Ich würde auch gern noch etwas zum Angelika Kaufmann Museum sagen, was mir auch wichtig ist. Auf der einen Seite, es ist ganz klar der Name, Angelika Kaufmann Museum. Es geht hier um diese bedeutende Tochter Schwarzenbergs, die aber in der ganzen Welt zu Hause war und in Rom, in London, überall sehr, sehr bekannt war. Und es werden dort Ausstellungen gezeigt, die mit ihr als Künstlerin zu tun haben. Aber es wird noch ein Zug von Angelika Kaufmann dort auch beleuchtet, der mir sehr wichtig erscheint. Angelika Kaufmann war nicht nur auf ihre eigene Bedeutung und auf ihren eigenen Ruhm bedacht, sondern sie hat auch Mitglieder der Familie gefördert, finanziell unterstützt, hat das auch sehr genau beobachtet. Und wenn jemand dann nicht ihren Vorstellungen entsprochen hat, dann hat sie die Förderung, die Zahlungen auch wieder eingestellt. Also auch das zeigt, dass sie das sehr ökonomisch gedacht hat. Aber sie hat eben, wie gesagt, auch junge Künstler und Künstlerinnen gefördert. Und so gibt es seit einigen Jahren ein interessantes Format im Angelika Kaufmann Museum, Salon Angelika, der eben diesen Aspekt ihrer Persönlichkeit auch noch beleuchtet.
Genau, also wir zeigen jetzt seit einigen Jahren jeweils im Frühjahr immer auch Gegenwartskunst im Angelika Kaufmann Museum und greifen da diesen Gedanken des Salons auch auf im Namen Salon Angelika und zeigen hier eben Ausstellungen, die auch das Museum zu einem Ort machen sollen, in dem alte und neue Kunst da trifft und etwas Neues wieder entstehen kann.
Wir haben schon viel über Schwarzenberg gesprochen, dass es ihr wichtig war, dass sie da weiterlebt quasi. Sie hat auch sehr viel dort gespendet und wohlwollend Familien unterstützt, wie man aus ihren Briefen und Aufzeichnungen weiß.
Ja, genau. Sie hatte so einen einen Fonds, einen Sozialfonds, kann man sagen, eingerichtet, wo sie immer wieder Geld eingezahlt hat. Es gibt ja auch zahlreiche Briefe in die Heimat, die überliefert sind. Was ich auch sehr spannend finde, gerade in diesen Briefen, wir haben jetzt ja schon sehr viel gehört, wie das sie eigentlich in Wirklichkeit doch einen sehr verschwenderischen Lebensstil offensichtlich auch geführt hat, sehr luxuriös gelebt hat. Das hat sich ein bisschen gerne in den Briefen an die Heimat runtergespielt und vielleicht auch verschwiegen, wo sie dann doch eher so die katholischen Tugenden und Werte hochgehalten hat, also auch die heute noch sozusagen gerade im Bregenzer Wald sehr wichtig sind, Sparsamkeit, dass sie sehr fleißig war, hat sie natürlich immer betont und natürlich auch der soziale Aspekt, sozusagen die Nächstenliebe, die sie auch zum Ausdruck gebracht hat, indem sie Verwandte, aber eben auch unterstützt hat, wie schon erwähnt wurde, es gibt in den Briefen immer wieder Hinweise, sozusagen Anweisungen, wem eine Goldmünze zu übergeben sei und dem Pfarrer an der Eck und so weiter. Und eines dieser Dinge war eben auch, dass sie eben diesen sozusagen eine Stiftung eingerichtet hat, sozusagen eine Armenstiftung, aber auch eben speziell auch um junge Künstlerinnen und Künstler zu unterstützen. Das war eben auch wichtig. Nur leider, wir können es ja auch in den letzten Jahrzehnten beobachten, kommt es natürlich immer wieder zu Verwerfungen, seien es jetzt Kriege, seien es jetzt Finanzkrisen, die dann leider diesen Fonds dann auch irgendwann sozusagen ja wertlos gemacht haben. Mhm. Deswegen ist davon heute leider nichts mehr vorhanden.
Schade. Ein Besuch lohnt sich immer. Man kann Angelika Kaufmann im Museum anschauen, auch in der Pfarrkirche. Es gibt im Museum auch regelmäßig Führungen. Mit viel Glück sind dann vielleicht sogar Sabine Haag oder Thomas Hirtenfelder die durch das Museum führen. Und das, was jetzt Thomas Hirtenfelder erklärt hat, genauso macht das auch vor dem Bild. Ich war dabei, ich durfte mir das anhören. Ich bedanke mich sehr bei euch für eure Zeit, für euer Wissen und hoffentlich bis bald mal wieder im Angelika Kaufmann Museum in Schwarzenberg. Und empfehlenswert immer eben auch ein Besuch dort und auch in der Kirche in Schwarzenberg.
Herzlichen Dank.
Danke.
Danke für die Einladung. Danke.
Ja, wir haben nun einiges über das Leben, das Wirken und die Gedankenwelt von Angelika Kaufmann erfahren. Um sie, wenn man so will, selbst zu Wort kommen zu lassen, hören wir nun ausgewählte Passagen aus zwei ihrer Briefwechsel. Geschrieben in Rom und London und gerichtet an ihre Verwandtschaft in Schwarzenberg im Bregenzer Wald. Angelika Kaufmanns gesammelte Briefe wurden 2001 im Verlag Libelle veröffentlicht, herausgegeben von Waltraud Meierhofer. Aus London an ihren Vater in Schwarzenberg schrieb Angelika Kaufmann am 10. Oktober 1766 unter anderem folgende Zeilen. Jedoch kann ich nicht umhin, euch genau zu berichten von der Beschaffenheit dieses Landes, damit ihr euch danach richten und selbst überlegen könnt, was besser ist, die Reise jetzt fortzusetzen oder aufzuschieben bis künftiges Frühjahr. Seid versichert, ich wünsche euch zu sehen, allein ich bitte, mir es nicht übel zu nehmen. Ich und einige gute Freunde finden es nicht für ratsam, dass ihr diesen Winter anherkommen sollt. Wenn ihr die Ursachen selbst überlegt, werdet ihr finden, dass es nicht zu unserem Vorteil wäre. Die Kosten hier sind außerordentlich. Ich bin in einem privaten Haus bei sehr braven und ehrlichen Leuten, alte Bekannte von My Lady. Sie hatte die Güte, diesen Leuten mich so anzubefehlen, als wäre ich ihre eigene Tochter. Ich habe 4 Zimmer. Eins, wo ich male, das andere, wo ich meine fertigen Bilder stehen habe, wie es hier der Brauch ist, und 2 sehr kleine, wovon eines mein Schlafzimmer ist und das andere für Tücher und dergleichen. 4 Jahre später, am 11. Dezember 1790, wendet sich Kaufmann aus Rom mit folgenden Zeilen an ihren Vetter Kasimir. Es ist mir lieb zu wissen, dass im Land wieder alles ruhig ist oder wenigstens das gute Ansehen hat der Zufriedenheit des Allgemeinen. Oh, wie oft wünsche ich mir den guten Butter aus dem Bregenzer Wald. Aber leider, wir sind zu weit entfernt. Ich hoffe doch noch einmal, erschlönzert bei euch zu essen. Gott geb uns nur Gesundheit und Leben. Nun ende ich dieses mit 1000 herzlichen Grüßen an euch, an euer gutes Haus, Frau, an den alten Vater und an alle Anverwandte. Lebet gesund und wohl. Gott segne und erhalte euch alle. Ich bin von Herzen euer getreue Bas Angelika Kaufmann. Das war die Episode Angelika Kaufmann, Wald, Werk und Welt. Gesprochen haben Zita Bereuter, Michaela Bilgeri, Sabine Haag und Thomas Hirtenfelder. Sounddesign Richard Eigner. Wald und Welt, der Bregenzer Wald Podcast, ist auf Initiative von Bregenzer Waldtourismus in Vorarlberg, dem westlichsten Bundesland Österreichs, entstanden. Redaktion, Produktion und Gestaltung Friendship Is. Weitere Informationen und alle anderen Episoden finden Sie online unter bregenzerwald.at/podcast. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören und ende auch mit 1000 herzlichen Grüßen und bis bald im Bregenzer Wald.